Dranbleiben gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Der Podcast der Fachstelle in der Welt offen im Kreis Herford.
Hallo, wir begrüßen euch zur ersten Podcast-Folge der Fachstelle in der Welt offen im Kreis Herford. Dranbleiben gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Wir, das bin ich, Sabine und Sebastian.
Genau, uns gibt es als Fachstelle in der Welt offen seit Sommer 2017. Und was wir machen, wir organisieren Bildungsarbeit zu den Themen Rassismus, Rechtsextremismus. Wir vernetzen, unterstützen zivilgesellschaftliches Engagement im Kreis Herford und machen Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen. Anfang des Jahres hatten wir die Idee, begleitend zu den diesjährigen Aktionswochen einen Podcast aufzunehmen. Da wollten wir O-Töne von Referentinnen, von Organisatorinnen oder von Teilnehmenden uns einholen. Aber dann kam Corona und alles wurde anders.
Von den eigentlich 25 geplanten Aktionen von verschiedensten Leuten, Initiativen, Institutionen oder Einzelpersonen aus dem Kreis Herford musste doch einiges abgesagt und verschoben werden. Und so sind wir am Ende bei einem kleinen Programm mit insgesamt 5 Veranstaltungen gelandet. Und so haben wir uns gefragt, wie sich die Arbeit, die Bildungsarbeit gegen Rassismus und Rechtsextremismus verändert hat. Und zunächst haben wir dazu unsere Kollegin Janine von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus befragt.
Genau, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus ist eine Beratungsstelle für alle Menschen, die sich mit Rassismus und Rechtsextremismus auseinandersetzen wollen und müssen. Das heißt Einzelpersonen, Initiativen, aber auch Institutionen. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus ist für ganz Ostwestfalen-Lippe zuständig und somit auch für den Kreis Herford. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie zu allen unseren GesprächspartnerInnen in den Shownotes. Mit Janine von der mobilen Beratung haben wir uns darüber ausgetauscht, wie sich ihre Arbeit gerade verändert hat und wie sie die aktuelle Situation auch mit der extremen Rechten in der Region einschätzt.
Es ist ja ziemlich viel passiert in diesem Jahr schon, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Wenn du dir nun vorstellst, wir sind im Jahr 2025, also 5 Jahre weiter. Woran denkst du denn zurück, wenn du jetzt auf dieses Jahr guckst, was bisher passiert ist?
Naja, wie du sagst, ist auf jeden Fall an Corona wahrscheinlich. Das war ja doch eine Situation, die wir uns alle nicht ausmalen konnten vor diesem Jahr und die uns auch irgendwie eigentlich jeden von uns betroffen hat. Das ist ja auch selten, dass irgendwas tatsächlich das Leben von jedem Einzelnen so betrifft wie jetzt diese Corona-Pandemie. Und ja, es war schon was anderes, auf einmal monatelang im Homeoffice zu arbeiten und dass alle Veranstaltungen abgesagt wurden, Freunde und Familie nicht sehen zu dürfen. Ja, ich glaube, daran werde ich mich auch noch in 5 Jahren erinnern. Und ich denke auch an die Black Lives Matter Bewegung, die ja in den USA jetzt in letzter Zeit begonnen hat oder groß geworden ist, aber eben auch in Deutschland und in anderen Ländern übergeschwappt ist. Und im Rahmen davon habe ich mich halt auch nochmal mit der Thematik ein bisschen auseinandergesetzt, versucht Wissenslücken bei mir selber so ein bisschen zu minimieren und einiges dazugelernt tatsächlich auch. Genau zu dem Thema eigentlich Angriffe, Übergriffe beschäftigt uns gerade auch das Thema rechter Terror, weil das ja auch in OWL tatsächlich auch einfach ein Thema ist, weil hier Menschen aus verschiedenen Terrorgruppen oder Gruppierungen ansässig sind. Zum Beispiel der Mann, der dem Mörder von Walter Lübcke die Waffe verkauft hat, wohnt im Kreis Höxter. Und Mitglieder von Gruppe S, die ja Anfang des Jahres aufgedeckt wurde, wohnen im Kreis Minden. Und jetzt im Kreis Herford ist ja innerhalb der letzten Tage rausgekommen, dass dort ein Mitglied der extrem rechten Gruppe Nordadler ansässig war oder ist. Genau, die haben ja auch versucht, militärische Waffen zu beschaffen und Sprengkörper zu entwickeln und sich dann eben gegen ihre politischen Gegnerinnen zu richten.
Das heißt, da seid ihr gerade eigentlich auch dabei, Informationen zusammenzutragen, so zu sammeln, das weiterzugeben und...
Genau, das ist so ein Thema, was wir über eine lange Zeit eigentlich immer mit auf dem Schirm haben, weil sich ja auch gerade in den letzten 1-2 Jahren sowas gefühlt gehäuft hat, also dass so Netzwerke aufgedeckt werden oder dass es eben auch zu Anschlägen kommt wie in Hanau.
Ja, und wenn man da auch nochmal schaut, insbesondere jetzt, was in den letzten Monaten passiert ist, gab es da ja schon auch immer wieder Veranstaltungen, sogenannte Hygienedemos, die an verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen und unter anderem eben auch in Ostwestfalen, auch hier in der Stadt Herford und an anderen Stellen aufgetaucht sind. Und wie siehst du das, wie schätzt du das ein, die derzeitigen Entwicklungen? Wo sind da vielleicht die Querverbindungen auch zu Verschwörungstheorien und ja, extrem rechten Gruppen, da gibt es ja sehr viele verschiedene Menschen, die da aufeinandertreffen und Ideologien verbreiten.
Das ist so eigentlich das zweite große Thema, was wir gerade auf dem Schirm haben, was ja auch noch ein bisschen aktueller oder ein bisschen neuer ist. Diese ganzen Corona-Demos, die gab es ja auch in vielen Orten in OWL, also in Minden, in Paderborn, Detmold, Bielefeld, auch in Herford. Und ja, die waren sehr unterschiedlich, die lassen sich schwer über einen Kamm scheren aus der Hinsicht, dass in manchen Orten sind es halt nur super kleine Ansammlungen von Menschen, die irgendwie auch keine Schilder oder so dabei haben. In anderen Orten, wie zum Beispiel in Bielefeld, sind es dann eben einfach große Demonstrationen, wo es eine Lautsprecheranlage oder eine Bühne gibt oder eben Transparente und gemeinsamer Gesang und so weiter. Genau. Diese Corona-Demos haben gemeinsam, dass sie sich alle eigentlich gegen die politischen Maßnahmen zur Eindämmung von Corona richten. Und diese Menschen betonen halt immer wieder, dass deren Grundrechte dadurch eingeschränkt sind und beziehen sich auf das Grundgesetz, das sie auch gerne dann auf den Demos verteilen als Printausgabe. Und genau dabei spielt aber auch eine Rolle, dass immer wieder Verschwörungstheorien und antidemokratische Inhalte und auch rechte Inhalte auf den Demos laut werden. Und das ist zum Beispiel so, indem manche Teilnehmende die Existenz von Corona grundsätzlich leugnen. Die sagen, das ist nur eine normale Grippe. Andere sagen, das ist ein gezieltes Instrument, was zum Beispiel von Bill Gates entwickelt worden wäre oder von einer korrupten Elite, die irgendwie die Welt beherrscht, um eben Menschen zu schaden oder Menschen zu vernichten. Das sind so einige der gängigsten Verschwörungstheorien. Und ja, da drin finden sich eben immer wieder auch rassistische und antisemitische Inhalte, die wir so auch in der extrem Rechten finden, und Verschwörungstheorien sind ja sowieso auch in der extrem Rechten sehr beliebt.
Wo siehst du da die Schwierigkeit, dass Menschen, die vielleicht gar nicht so sehr politisiert sind, beeinflusst werden können, wenn da auf diesen Demos das Grundgesetz herangezogen wird? Da sehe ich irgendwo, dass das ja auch sehr herausfordernd sein kann, da zu unterscheiden, wenn man eigentlich keine Ahnung hat.
Ja, also viele der Demonstrierenden sagen auch immer wieder, dass sie weder rechts noch links sind und dass sie nur Bürger wären, die eben um ihre Grundrechte besorgt sind. Trotzdem finden sich eben auf den Demos auch immer wieder Personen aus der extrem rechten Szene, wie zum Beispiel aus dem völkischen Bereich oder auch Mitglieder der Partei Die Rechte. Und genau. Diese Personen gehen halt auf die Demos, wo Verschwörungstheorien oder auch so Reichsbürgerthesen, dass Deutschland kein souveräner Staat wäre, oder auch eine Verharmlosung des Holocaust, in dem eben die Corona-Maßnahmen mit dem NS und der Gesetzgebung im NS verglichen werden. Sowas passiert da halt inhaltlich und das nicht am Rande und vereinzelt, sondern eben durch die Bank weg auf eigentlich allen von diesen Corona-Demos findet man eigentlich mindestens diese Verschwörungstheorien, wenn eben nicht auch diese Holocaust-Verharmlosung und so weiter. Und wer diesen Inhalten, die sich eins zu eins auch so in der rechten Szene finden, nicht widerspricht oder gar zustimmt und sich eben auf diesen Demos bewegt, finde ich, muss sich nicht wundern, wenn er in die rechte Ecke gestellt wird, und wird das auch zu Recht, meiner Meinung nach.
Wenn du jetzt mal überlegst, eure Arbeit hat sich ja auch sicherlich verändert in den letzten Monaten durch Corona. Was wünschst du dir denn für den Rest des Jahres 2020 noch, damit eure Arbeit weiterhin gut gelingen kann? Ihr arbeitet ja mit verschiedensten Menschen aus der Zivilgesellschaft und aus Institutionen auch zusammen, wenn diese euch anfragen. Worauf sollte ich als Person achten, wenn ich mich an euch wende? Oder was braucht ihr auch für Rahmenbedingungen, damit alles gut weiterlaufen kann? Oder was könnt ihr geben oder den Leuten halt eben auch mit auf den Weg geben?
Naja, am schönsten wäre, wenn wir irgendwann bald wieder normal arbeiten können, sage ich mal, und auch Beratungsgespräche durchführen können in einem normalen Rahmen und Workshops und Veranstaltungen wieder machen können. Aber das wird sicherlich alles noch ein bisschen dauern. Also wir versuchen jetzt, das Ganze in dem Rahmen, wie es aktuell geht, umzusetzen, also mit Abstand, mit Masken und mit allen möglichen Maßnahmen und ja eben auch Online-Formate anzubieten. Also genau, Beratung geht gerade über Video, über Telefon oder so. Also da wünschen wir uns von den Beratungsnehmenden, dass sie halt trotzdem auf uns zukommen und trotzdem bei uns anrufen oder uns schreiben, wenn sie Probleme haben. Dann kriegen wir das irgendwie hin, diese Beratung auch in diesen Zeiten durchzuführen. Es wäre schön, wenn sich dann alle auf so neue Formate auch einlassen würden. Das machen wir ja auch. Ich meine, es ist für alle neu, aber es ist ja irgendwie auch nicht unmöglich.
Von Janine haben wir nun einiges gehört zu den Herausforderungen in Zeiten von Corona und den Bedingungen beim digitalen Arbeiten. So, und jetzt haben wir uns natürlich gefragt, die Arbeit hat sich auf der einen Ebene da stark verändert, aber was bedeutet das auch für die konkreten Aktionen der einzelnen Aktiven im Kreis Herford? Und da gab es zunächst die Frage an Erdal, mit dem wir schon häufiger zusammengearbeitet haben, was ihm als engagierten Menschen gegen Rassismus besonders wichtig ist.
Auf der ersten Stelle ist mir sehr wichtig, Sebastian, der Bereich Kultur, der Bereich Vielfalt. Im Kreis Herford leben viele Menschen mit Migrationshintergrund. Alleine in der Hansestadt Herford leben über 100 verschiedene Nationen. Das heißt, diese verschiedenen Nationen sind vorhanden, aber der Bereich Ehrenamt oder andere Bereiche werden aus meiner Sicht von Migranten wenig mit unterstützt. Und mein Appell, mein Einsatz ist es auch Menschen, die hier mehrere Jahre leben, auch sich mit euch oder mit anderen Organisationen und Vereinen zusammensetzen und auch miteinander reden, öffentliche Veranstaltungen, einen Vortrag halten, eine Fotoausstellung anbieten, einen Workshop anbieten oder einen Spaziergang, dass man halt andere Sprache kennenlernt, andere Kulturen kennenlernt, denn dieses Miteinander ist für mich sehr, sehr wichtig. Daher auch mit euch, mit der Fachstelle NRW weltoffen.
Sabine hat es ja eben schon gesagt, die Aktionswochen laufen ja gerade noch, beziehungsweise hätten ja auch etwas anders stattgefunden. Du hast ja auch zwei Veranstaltungen mitorganisiert, auch maßgeblich. Magst du vielleicht nochmal erzählen, was eigentlich geplant war von deiner Seite und wie es vielleicht mit möglichen Nachholaktionen aussieht der Veranstaltung?
Gerne. Geplant war erstmal im Monat Juni, hatte ich zwei Veranstaltungen organisiert. Wir hätten das auch in unserer Broschüre auch aufgelistet. Einmal die Stolperstein-Aktion gegen das Vergessen. Kurz dazu sage ich, und zwar war es geplant, dass wir durch den Herforder Innenstadt gehen, die Stolpersteine reinigen mit verschiedenen Vertretern und anschließend dann kurz am Ende dann in die jüdische Gemeinde gehen, also in die Synagoge. Und da wollte uns auf jeden Fall der Professor Dr. Kennig empfangen und zu einem kleinen interkulturellen Austausch führen. Und die zweite Veranstaltung war eine Lesung, die sollte im Kreishaus Herford stattfinden, im Innenhof, und zwar eine Lesung von Professor Dr. Jan Ilhan Kesilhan aus Baden-Württemberg. Über sein Buch geht es um Dinan, das ist eine weibliche Frau aus dem Nahen Osten, und sie setzt sich für die Rechte der Frauen ein im Nahen Osten und hat sich einer Frauenarmee angeschlossen, um gegen den Krieg im Nahen Osten zu wehren. Und diese erste Aktion, Stolperstein-Aktion, die findet jetzt offiziell im Rahmen der interkulturellen Wochen statt im Kreis Herford, und zwar am 8. September. Und die Lesung findet am 18. September im Kreishaus Herford statt.
Toll, bis dahin ist es ja noch ein kleines bisschen Zeit. Was wünschst du dir denn für den Sommer noch bis dahin?
Für den Sommer wünsche ich mir dahin, dass auf erster Stelle, wie gesagt, dass die Menschen sich bitte an die Regeln halten, auch wenn es für uns allen schwierig ist, Abstand halten, Hände waschen, damit dieser Virus so schnell wie möglich ein Ende hat und klar, dass wir auch schnell wie möglich wieder ausreisen können.
Also Urlaub machen.
Urlaub machen, klar. Urlaub machen und auf jeden Fall wieder angenehme öffentliche Veranstaltungen anzubieten.
Ja, auch die Falken mussten Corona-bedingt ihre Arbeit digital umstellen. Wir haben uns mit Ichasso getroffen, der Bildungsreferentin der Falken hier im Kreis Herford. Und sie hat uns erzählt, wie sie mit den Veränderungen im Rahmen der Aktionswochen umgegangen sind, wie sie die Veranstaltungen geändert haben. Und auch hat sie uns berichtet, was allgemein die Herausforderungen der Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten von Corona sind.
Wir hatten auch intern mehrere Veranstaltungen, also mit den Helfenden, weil wir jedes Jahr im Zeltlager nach Föhr fahren. Und ja, das vorzubereiten, treffen wir uns mehrmals. Und ja, das mussten wir erstmal online machen. Und es war eine sehr große Herausforderung, weil also das war ein langes, also ein komplettes Wochenende mit Online-Veranstaltungen. Wir haben auf jeden Fall viel über Flexibilität und Online-Tools gelernt.
Genau, wir hatten einen Vortrag geplant mit einem Professor von, von der Uni Bielefeld über das Thema Rechtsextremismus in der Weimarer Republik und heutzutage, also in einem Vergleich zu gucken, was also die Ähnlichkeiten, aber auch wie was anders ist, weil ja, wir sind nicht in der 30er Jahren zum Glück und leider mussten wir das absagen und bis jetzt haben wir keinen Satztermin, aber wir hatten auch einen Impro-Workshop zum Thema Antirassismus, also wie man reagieren kann, wenn eine rassistische Situation sieht oder erlebt. Und dafür haben wir im Rahmen der interkulturellen Woche einen neuen Termin, das ist der 2. Oktober, Freitag, im Jugendzentrum Future in Hiddenhausen. Und wir hatten auch einen Konzert, das findet auch im Rahmen der interkulturellen Woche statt, am 3. Oktober, das ist dann am Samstag.
Und wieder im Flach da?
Genau, und wieder im Flach, genau.
Ja. Ja, das ist ja gut, dass es da dann jetzt sich noch so gut verschieben ließ. Und dann können wir ja hoffen, dass dann auch alles durchführbar ist.
Ich auch.
Ja. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Was wünschst du dir denn bis dahin noch von dem, was jetzt kommt?
Wow, das ist eine große Frage.
Das ist jetzt ganz spontan. Das war jetzt vorher nicht so abgesprochen.
Genau. Was wünsche ich mir? Also, dass die geplanten Veranstaltungen wirklich stattfinden und nicht wieder verschoben werden oder abgesagt. Also, ich hoffe, ich glaube, wir können das schaffen. Also, so langsam. Ich habe Hoffnung.
Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie man sich denn dauerhaft unabhängig auch von Corona gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagieren kann und sind dazu mit Bernd Rammler vom Jugendzentrum Zebra aus Egger ins Gespräch gekommen. Er hat zusammen mit anderen Vertreterinnen aus der Kinder- und Jugendarbeit und verschiedenen anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen der Stadt Enger das Engeraner Manifest 2018 ins Leben gerufen und erzählt uns, was es für ihn bedeutet, sich auch im Alltag gegen rechts zu positionieren.
Im Herbst 2018 bin ich nicht mehr klargekommen, so mit den politischen Verlautbarungen der Presse bzw. der Nachrichten, mit der politischen Situation letztlich im Land. Eben die Situation, dass rechte Gruppierungen bis in den Bundestag es geschafft haben letztlich, die AfD. Und Ich habe mir gedacht, da muss jetzt irgendwie ein deutliches Zeichen gesetzt werden, ein Zeichen, dass wir da nicht mitgehen wollen, dass wir das ziemlich dösig fänden, weil Demokratie gibt es nicht für umsonst, da muss man schon was für tun. Und weil es so ist, dass man eben was tun sollte, muss man wissen, wo Grenzen sind, und die Grenzen wurden überschritten. Also habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, Sachen aufzuschreiben, die mir wichtig sind. Und daraus ist dann ein Manifest entstanden, so habe ich es dann genannt. Ich habe mich dann mit anderen, mit Jan aus dem Kleinbahnhof Enger, kurzgeschlossen und auch mit Matze Rahr vom Kreis Herford, ob die das mit unterstützen würden. Und es ging dann so weit, dass sogar der Landrat Unterstützung signalisiert hat. Ja, und dann gab es das Engeraner Manifest, das inzwischen über 2000 Leute unterschrieben haben. Da bin ich ganz froh drüber, und es soll auch noch weitergehen. Also das Manifest ist dann eine Form von Selbstverpflichtung. Man liest es, lässt es auf sich wirken und kann überlegen, ob man sich dort verewigt mit der Unterschrift. Weil wenn man sich nämlich verewigt, dann gibt man eine Selbstverpflichtung ab. Und zwar, dass man stets in gesellschaftlichen Situationen oder eigentlich immer, wenn Recht zu Unrecht wird, in irgendeiner Form, im Politischen zum Beispiel, dass man dann gerade steht. Darum heißt es im Manifest auch, gerade steht sich besser. Ja, und wie gesagt, über 2000 sind dabei. Wir hatten am 9. November 18 hatten wir zur Reichspogromnacht, haben wir das ausgerufen mit Landrat, mit Bürgermeister, mit ganz vielen Aktivisten. Da war das Haus voll. Es ging ja auch noch, weil Corona kam ja erst später. Na gut, wie dem auch sei, es haben sich dann aus dieser Eröffnungsveranstaltung heraus etwa 10 Leute herauskristallisiert, die regelmäßig, erst wöchentlich, jetzt 14-tägig, das Manifest begleiten. Das heißt, begleiten heißt, dass wir letztlich unsere Gesellschaft oder die politische Situation dieser Gesellschaft begleiten. Dass wir darauf achten, was passiert gerade, und wir diskutieren darüber, wir reagieren darauf, und auch da werden wir immer wieder uns, oder wir fragen uns immer wieder, was haben wir hier in der Provinz, in der Region, also hier in Enger speziell, für Möglichkeiten, uns zu zeigen. Mhm. Das ist das Zauberwort Positionierung. Mhm. 2019 gab es ja dann immer öfter Verlautbarungen, dass die jüdische Community in Deutschland sich nicht mehr sicher fühlt. Und dann gab es auch den Anschlag, war der Anfang 2000, ich weiß gar nicht mehr.
Meinst du in Halle oder?
Ja.
Ja, der war Ende 2019 im Oktober.
Ja, genau. Ja. Mhm. Und auch das war wieder unerträglich für uns, weil naja, uns ist das jüdische Leben schon auch wichtig. Wir haben uns oft gefragt, wo waren denn eigentlich, wo lebten eigentlich die jüdischen Familien hier in Enger? Und natürlich gibt es Stolpersteine hier. Und klar ist auch, dass diese Stolpersteine ja auch geputzt werden müssen. Und da haben wir uns überlegt, dann machen wir doch verschiedene Sachen gleich zusammen. Wir nehmen erstmal Kontakt zur jüdischen Gemeinde in Herford auf. Wir versuchen, die Stolpersteine zu putzen, und wir versuchen uns ein Bild zu machen von dem jüdischen, vom jüdischen Leben in den 30er, 40er Jahren. Ja, und dann ist natürlich dann in der Auseinandersetzung was ganz Interessantes entstanden. Zwar, dass wir einen Rundgang von Stolperstein zu Stolperstein machen, dass wir am Tag zuvor uns mit der jüdischen Gemeinde hier in Enger auseinandersetzen, also mit dem jüdischen Leben einst in Enger, weil es gibt dort einen Menschen, den Werner Brakensieg, der ein Faible für Fotografien hat und Geschichte, der hat uns dann oder hätte uns dann Bilder zusammengestellt von den Häusern und vielleicht auch von den Menschen dort. Das wäre bestimmt interessant gewesen. Und ein paar Tage später wäre dann der Rundgang gelaufen. Anschließend dann hätte es ein Konzert gegeben, jüdische Musik auf dem Barmeierplatz. Also summa summarum alles eine runde Sache. Das hat uns ziemlich gefreut und motiviert. Und wir waren schon auch ziemlich ärgerlich auf diesen vermeintlich doofen Virus.
Was ist euch denn als Manifest in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, gerade insbesondere für das Engagement gegen Rassismus, wichtig? Was denkst du, was kann man trotzdem machen?
Was man immer machen kann, ist ja das, was ich eben gerade schon sagte. Man kann sich immer und ewig und stets positionieren. Wenn man etwas sieht, etwas auffällt, etwas Politisches entsteht oder man beobachtet etwas, was nicht in Ordnung ist, also dem Manifest entsprechend oder der politischen Einstellung entsprechend. Und da kann jeder und jede sich äußern. Was macht denn die Rechte jetzt gerade in Zeiten von Corona? Und siehe da, die sind ja auch nicht irgendwie am Schlafen, sondern springen auf den Zug auf und bieten sich an, zum Beispiel alten Menschen, die vielleicht nicht mehr einkaufen können. Da gibt es dann Servicedienste für alte Menschen. Und das Interessante ist, dass rechts damit natürlich die Ideologie verkaufen kann. Mhm. Schwierig. Aber gut, darüber diskutieren wir und darüber macht man sich Gedanken. Und im Übrigen stabilisiert es jeden Einzelnen natürlich. Es tut gut, wenn man weiß, man ist nicht allein mit seinen Gedanken, mit seiner Sicht, mit seiner Welt.
Wie Bernd ja gerade berichtet hat, war in Enger eine Stolpersteinaktion geplant. Und was dieses Jahr bei der Planung zu den Aktionswochen allgemein aufgefallen ist, dass sich eine Vielzahl der ursprünglich geplanten Veranstaltungen im Themenfeld der Erinnerungsarbeit zum Nationalsozialismus befunden haben. Ein Grund ist mit Sicherheit auch der 75. Jahrestag der Befreiung verschiedener Konzentrationslager, wo in diesem Jahr größere Gedenkveranstaltungen geplant waren. Für Herford ist insbesondere die Gedenkstätte Zellentrakt ein wichtiger oder wie es oft heißt authentischer Ort der Erinnerungsarbeit in der Region. Wir haben uns mit Christoph Lau und Michael Gürke vom Zellentrakt getroffen. Sie haben ihre Arbeit vorgestellt und sind auch der Frage nachgegangen, was Corona und Digitalisierung für Erinnerungsarbeit zum Nationalsozialismus bedeutet.
Ja, Christoph Lau, in Herford der Stadtarchivar und in dieser Funktion auch Leiter der Gedenkstätte, die ja betrieben wird nicht nur von der Stadt, sondern von einem Trägerverein, der sich nennt Kuratorium Erinnern, Forschen, Gedenken e.V., der schon lange existiert, weit über 20 Jahre und eben seit 2004 hier diesen authentischen Ort als Gedenkstätte nutzt. Das ist eben das frühere Herforder Polizeigefängnis im Herforder Rathaus, bestehend aus einem langen Flur, 10 Gefängniszellen, früheren 3x3 Meter groß, die relativ authentisch noch erhalten sind, wo sich auch Spuren von Gefangenen finden an den Holztüren. Dazu gehört der Zellenhof, da stehen ein paar Eisenfiguren drin, die an diese Menschen erinnern, die hier eingesperrt worden sind. Und dieser Ort war eben in der NS-Zeit ein authentischer Ort der Verfolgung. Also alle, die in dieser Zeit der Verfolgung unterlagen, religiös, politisch oder auf andere Weise, sozial oder als Zwangsarbeiter, die haben hier wirklich gesessen. Und von hier aus ging es eben weiter in eine meist ungewisse Zukunft, vor Gericht, in Gefängnisse, in andere Gefängnisse, in KZs, in Arbeitserziehungslager, in den Tod, muss man leider alles so sagen. Und deswegen ist dieser Ort natürlich richtig. Das ist genutzt worden von 1917 bis 1964, so lange war hier auch die Polizei und Kripo und in der NS-Zeit eben auch die geheime Staatspolizei.
Ja. Gut, und jetzt hatten wir ja Corona, ist uns so ein bisschen dazwischen gekommen, zwischen die Aktionswochen gegen Rassismus, an denen ihr euch auch beteiligt habt und mit dem Programm der Ausstellung über die Aktion Reinhardt auch tolle Ideen hatte, die eben mit einzubringen. Es sollte ein Zeitzeugengespräch stattfinden und unter anderem eben das Künstlerinnengespräch, was dann auch stattgefunden hat, jetzt am vergangenen Sonntag mit Raffaela Kuhler zusammen und Fritz Bornemeier. Und vielleicht ist das irgendwie eine ganz spannende Entwicklung, dass das einer der wirklichen Veranstaltungen war, die stattgefunden haben. Viele andere Sachen mussten aber digitalisiert in anderer Form stattfinden oder mussten ausfallen. Also im Rahmen der Aktionswochen hat ja ganz viel nicht stattgefunden und VeranstalterInnen haben die Sachen ausfallen lassen und verschoben. Jetzt ist die Frage, was macht das mit eurer Arbeit? Ihr seid hier eine Gedenkstätte, ihr habt euch Gedanken gemacht, was kann eigentlich Erinnerungsarbeit auch heißen? Vielleicht habt ihr da ein paar Ideen zu.
Also Erinnerungsarbeit ist erstmal ein sehr umfassender Begriff und so. Und Christoph hat ja eben ein bisschen die Geschichte dieser Örtlichkeit geschildert. Und Teile dieser Geschichte kann man ja sehen. Also die Spuren, Einritzungen in den Türen etc. Und auch sozusagen wie so eine Zelle, in der eben Menschen eingesperrt wurden, 33 bis 45 unter bestimmten Bedingungen und so weiter, das kann man sehen. Und ich halte dafür, dass man auch etwas sozusagen verspüren kann. Das ist natürlich nicht authentisch, aber ein bisschen was verspüren kann von dem, was hier sozusagen los gewesen ist. Das heißt, zu dieser Erinnerungsarbeit gehört eben auch die Örtlichkeiten, an denen ja das, was man den Holocaust nennt oder die Shoah, sich vollzogen hat, dass man die sichtbar macht. Also die so einen historischen Ort. Und tatsächlich ist es so, dass das ja jetzt gerade eine große Diskussion ist. Also überall in den Feuilletons und auch sonst in den Häusern selber, in den Museen wird diskutiert, darüber schon seit Jahren. Ist es nicht sinnvoll, aufgrund der Seh- und Hörgewohnheiten neuer Generationen, sich sozusagen auf das Digitale zu fokussieren, weil das eben nun mal die Rezeptionsweise der jüngeren Generation ist. Viele Museen in Florenz und so weiter sind inzwischen digital zugänglich. Aber ich glaube, dass man, und das ist auch das Bewusstsein, was bei vielen gerade ist, man kann in diesem Moment gerade merken, wie sehr es auf die physische, also auf den physischen Ort ankommt. Bilder zum Beispiel, alter Meister oder so, sollte man sozusagen mit den Augen sehen und eine gewisse Sinnlichkeit sozusagen in dieser Rezeption haben. Und das gilt zumal für diesen Ort, für so einen wie das, wie den Zellentrakt und so. Das heißt, das ist schon dramatisch, dass das jetzt gerade sozusagen weggebrochen ist in dieser Corona-Zeit und so weiter. Also in der Hoffnung, dass es bald vorbei geht oder so. Aber das ist ein ziemlicher Einschnitt gerade.
Also ein kleiner Ersatz ist ja, dass wir eine sehr gut gefüllte Internetseite www.zellentrakt.de, ganz einfach. Und dort stellen wir alle Materialien, alle Ausstellungsgegenstände, alle Dinge, die wir hier gezeigt haben, alle Sachen, die wir publiziert haben, sind da öffentlich und lange zugänglich. Also da gehen wir weit über das hinaus, was andere Gedenkstätten machen, dass wir eben alles Material auch öffentlich zugänglich machen mit den entsprechenden Risiken natürlich, Urheberrecht und andere Dinge. Und wir können aber jetzt auch während dieser Corona-Zeit natürlich Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel eine Facharbeit schreiben müssen, sagen, ne, Material zur NS-Zeit findet ihr bei uns auf der Seite. Und dann kann der weitere Schritt kommen, geht in die Gedenkstätte selber oder kommt ins Stadtarchiv, wo ihr dann weitere Originalunterlagen einseht. Das ist so ein kleiner Ersatz. Anderer kleiner war jetzt, dass wir ein kleines Video gedreht haben, was auch bei Facebook, YouTube und sonst wo über die Stadt verteilt worden ist. Aber das kann, wie gesagt, einen authentischen Besuch hier kaum ersetzen.
Das ist tatsächlich im Zellentrakt so, ne, dass wenn wir SchülerInnenführungen machen und so weiter, oder auch bei den Erwachsenen, dass viele Leute fast darunter, also sozusagen die bedrückende Atmosphäre hier mitbekommen. Und so. Das kann man mit Büchern und mit Worten schwierig vermitteln, was der Ort selber sozusagen vermittelt und so.
Deswegen war es ja auch wichtig, dass wir jetzt, sobald wir wieder konnten, wieder geöffnet haben, auch wenn wir jetzt verkürzte Zeiten haben zurzeit, nur sonntags geöffnet haben. Wir öffnen über die ganzen Schulferien, wo wir sonst zu haben. Wir haben die aktuelle Ausstellung verlängert und es war eben auch wichtig, dieses Künstlergespräch nochmal, das sollte ja eigentlich der Abschluss der Ausstellung sein, dass wir das jetzt auch wirklich im Original durchführen konnten, dass Raffaela Kuhler eben zu der Ausstellung und zu ihrer künstlerischen Annäherung auch was erzählen konnte. Und das war ja durchaus, wir hatten nicht mit, oder keiner hat mit so vielen Besuchern gerechnet am letzten Sonntag, aber war eben insgesamt gelungene Veranstaltung.
Unsere Erwartungen wurden um ein Vielfaches Kulturpreis.
Die Ausstellung Aktion Reinhardt, Sie kamen ins Ghetto und gingen ins Unbekannte, haben wir uns dann am 28.06. angeschaut, weil uns insbesondere auch die Installation A Place of Murder and the Sky is Blue der Bielefelder Künstlerin Raffaela Kuhler interessiert hat. So haben wir sie zusammen mit dem mitkuratierenden Fritz Bornemeyer gefragt, welchen Zugang Kunst in der Erinnerungsarbeit ermöglichen kann.
Das war einfach so eine putzige Situation und du hast dann das Gefühl, ne, bei diesen Überlegungen, das war ja auch eine Frage von euch, kann man alles online machen oder nicht? Da denke ich, bei so einer Ausstellung und dieser Installation, die das ist, das schafft Atmosphäre. Da muss man sich überraschen lassen und auch vielleicht gucken, was macht das mit mir? Finde ich das doof? Nervt mich das? Finde ich das gut? Und das kannst du in einem Video oder online gar nicht vermitteln. Ne? Du musst da einfach drinstehen und dann gucken, wie ist das? Und dann war das total komisch. Als sie dann im Mai, ich glaube am 17. Mai oder sowas, ab da war der Zellentrakt ja wieder auf. Und dann waren die so total unsicher, ob überhaupt wer kommt. Dann sind ja doch tatsächlich Leute gekommen. Und jetzt an diesem Sonntag, wo wir da waren, dachte ich, nee, da kommt jetzt keiner. Also irgendwie ist das alles so weit weg. Und die Bedürfnisse, du denkst auf einmal, die Leute wollen doch lieber wieder einkaufen gehen und Auto fahren und irgendwie so komische, normale Alltagsgeschichten machen. Und dann war das richtig gut, dass Leute gekommen sind und wir nochmal gesehen haben, es steht hier noch, es ist reell und real, es ist alles okay, ne? Und das fand ich total gut. Und dann fand ich das auch wirklich eine sehr schöne Situation für so einen Restart oder wie auch immer.
Ja, vielleicht könnt ihr das nochmal erzählen, wie das so war für euch dann nochmal mit dem, du hast ja dann nochmal was zu den einzelnen Räumen, die du gestaltet hast und der Ausstellung, Fritz, da hast du ja auch noch ein bisschen was zu erzählt. So nach dem Nachmittag kamen dann Leute nach dem Gespräch oder dem, was du vorgetragen hast, Raffaela, nochmal Menschen auf euch zu? Waren dann da nochmal mehr Leute da, die auch zu euch nochmal ins Einzelgespräch gegangen sind?
Also auf jeden Fall war das ja so, wir haben da quasi so eine Einführung ja gegeben. Ne? Und normalerweise hätte ich das so gemacht, dass ich mit den Leuten in so eine Zelle reingehe. Und dann würde ich fragen, was siehst du oder was denkst du oder was fällt dir auf? Das kann ich so ja gar nicht machen.
Ja.
Sondern hatte dann das Gefühl, okay, diese 10, 12 Leute, die da waren, die waren jetzt gut verteilt, dass man das mit dem Abstand hinkriegte. Wir standen dann da trotzdem drin. Das fand ich total gut. Und dann habe ich gesagt, so gleich, wenn ihr guckt, seht ihr das und das und das. Und das ist so meine Idee dazu. Ne? Aber eigentlich hätte ich das so gar nicht preisgegeben, sondern hätte lieber ein bisschen den Menschen so ihren Freiraum gelassen, so erstmal zu sehen, huch, da ist ja eine Meise, was soll das denn? Oder wieso ist hier so viel Holz? Oder was auch immer wem dann auffällt und daran dann so ein Gespräch angeknüpft. Aber was ich dann toll fand, dass trotzdem ja alle so ganz tapfer zugehört hatten in dieser Zickzack-Verteilung und dann sich ja aufgehalten haben und sowohl Text aus den Tafeln gelesen haben, als auch Installation angeguckt haben. Und ich glaube, bis auf zwei sind alle noch in diesen großen Raum gegangen und haben dann immer noch was gefragt. Und dann dachte ich, und das hat ja, also wir sind, glaube ich, erst, wir sind nach 2,5 Stunden erst wieder nach Hause gefahren. Das heißt, das war eine ganz schöne lange Zeit, sich nochmal mit Aktion Reinhardt und dem Überleben und dem Sterben zu beschäftigen. Und das fand ich gut.
Also ich habe mir im Nachhinein ja dann auch nochmal den Katalog angeschaut, nachdem ich mir den einen Raum mit der Meise, das hattest du ja auch die schöne Geschichte erzählt von der Person, die du auch persönlich ja gekannt hast und auch, ne, die ihr euch jetzt so lange Jahre auch begleitet habt, wo ihr euch immer wieder im Kontakt geblieben seid, wo diese Meise da einfach in den Fokus gestellt und dann hatte ich mir die Geschichte von ihm durchgelesen. Mich hat das im Nachgang wirklich noch sehr beschäftigt, als ich dann nochmal die ganzen Informationen aus dem Katalog gelesen habe, wo ich gedacht habe, das ist etwas, was die Aktion Reinhardt, ich hatte keine Berührungspunkte davor damit. Also es ist für mich jetzt nochmal ein großes Themenfeld, was irgendwie auch nochmal aufgegangen ist, weil die Beschäftigung mit dem Holocaust wirklich viel dann auch auf das Konzentrationslager Auschwitz dann auch in meiner Schulzeit oder auch danach halt fokussiert war. Und jetzt so die Aktion Reinhardt als eine Ausstellung auch erfahrbar zu machen über diese Einzelzugänge von den Personen, die du da jetzt auch in den Räumen dann irgendwie versucht hast, nochmal irgendwie aufzugreifen oder eben auch irgendwie sichtbar zu machen. Das finde ich sehr gelungen an der Ausstellung in dem Zellentrakt, dass sich das so zusammenfügt. Aber es braucht halt schon das Erfahren, deswegen würde mich das auch nochmal interessieren. Wir haben mit Christoph Laue und Michael Gierke im Nachhinein ja auch noch einmal gesprochen zum Thema, was ist digitales Erinnern, Erinnerung, was kann das eigentlich sein? Und was macht das vielleicht auch mit den Leuten, die jetzt zu den 75 Jahr Befreiungsfeiern eigentlich gar nicht hingehen konnten oder hinfahren konnten als ältere, wirklich auch sehr alte Menschen, die vielleicht so gar nicht die Gelegenheit haben, auch andere sofort vielleicht wiederzutreffen, ne, in diesem Themenbereich oder in ihrer eigenen Geschichte auch wieder nochmal zu sehen. Also, was denkst du dazu?
Also, ich glaube, das ist ein ganz großer Verlust. Also, dieses 75 Jahre, auch wenn man jetzt sagt, das macht man nächstes Jahr, in Ravensbrück sagt, wir laden ein. Alle Lager sagen natürlich, wir laden ein, aber nächstes Jahr werden nochmal viele verstorben sein. Das ist einfach so. Die werden jetzt rapide weniger. Und wirklich dieses. Das fand ich auf jeder Befreiungsfeier, wo ich war. Ne? Dieses Gefühl, was du da, wo du Zeuge sein kannst, dieses Gefühl, wir haben das überlebt und wir erzählen davon. Wir haben ein Vermächtnis und wir geben das weiter. Das ist unglaublich dicht und unglaublich lebendig auch. Also sowohl im Traurigen als auch im Fröhlichen. Ne? Und dass es das nicht gibt, ist schon echt tragisch. Kann man aber ja nicht ändern. Also Corona ist eben Corona, das kann man nicht ändern. Aber für, wenn ich so denke, wie geht es dann für junge Menschen oder auch Ältere, die jetzt gar nicht die Chance hatten, mal einen Zeitzeugen zu erleben. Wir hatten ja wirklich das Glück, dass wir mehrere kennen und uns auch immer gleich angefreundet haben und auch mit denen Alltag geteilt haben, also dass die bei uns waren, wir sind bei denen, wir kennen die Kinder, die Enkelkinder, die Familiengeschichten. Das ist ja schon ein sehr weitgehender Einblick. Ne? Aber wenn ich jetzt denke, so wenn wir in der Schule mit Rosette waren oder mit Jules waren und die haben ihre Geschichte erzählt, dann ist das auf einmal so greifbar, weil da ist ein Mensch, ne? So. Und du siehst ihn, der ist klein oder dick oder dünn oder es ist so ein Mensch wie dein Opa oder deine Tante und erzählt in einer Art und Weise, dass du dich dem wirklich stellen kannst von dem Schrecklichen, was da passiert ist und wie er das überlebt hat. Das kann man, glaube ich, mit gar nichts irgendwie ersetzen oder ändern. Das ist dann einfach weg. Was ich glaube ist, dass man so Sachen finden muss, die diese Geschichten transparent halten, aber vielleicht so ähnlich, wie ich das in meiner Kunst versuche, so einen Fokus auf sowas Persönliches zu lenken. Ne? Also, ich habe jetzt auch schon so Videoarchive gesehen, ich meine, hat Claude Lanzmann gemacht, das kennen wir ja alle. Das ist sinnvoll und richtig, aber dieses, dass man davon berührt wird, das ist nicht so. Das trifft einen anderen Kern und ich glaube immer, um wirklich sich auf diese Thematik einzulassen und auch zu überlegen, was hat das mit mir zu tun und will ich antirassistisch oder antifaschistisch sein, um sowas zu verhindern, das muss einen irgendwie im Herzen treffen und das, glaube ich, wird richtig schwierig.
Außerdem ist das ja so gewesen, dass die Überlebenden, die wir kennen, und die wir hier in Bielefeld hatten zum Erzählen oder wo wir waren und die haben erzählt, es immer geschafft haben, das auch ins Heute zu transferieren, das, was sie erzählen, damit die Menschen, denen sie das erzählen, eben auch über heute nachdenken. Und das haben die ja selber gemacht. Rosette macht das ganz stark auch in ihren, also in ihren Erzählungen. Das hat Jules gemacht, das hat Staschek gemacht.
Und wie ist das mit Rosette Katz? Die Überlegung ist auch, dass das Gespräch, was eigentlich auch im Rahmen der Ausstellung im Zellentrakt Herford stattfinden sollte, dass das verschoben doch nochmal nachgeholt werden kann. Und das ist euer Wunsch, so habe ich das richtig
genau,
verstanden.
Genau, das ist unser Wunsch. Und gerade gestern haben wir Rosette nochmal eine lange E-Mail geschickt und mit Jettje, also Rosette Katz, Jettje Mannheim, die würden beide aus Amsterdam kommen. Das sind Freundinnen und das ist ein gutes, bewährtes Team für so eine Sache.
Und beide sind aber ja auch 70 plus, das heißt Risikogruppe, ne? Und dann haben wir gedacht, das kann ja auch sein. Rosette ist wirklich sehr vorsichtig auch, was ihre Kontakte gerade geht, dass das alles gar nicht so richtig vorstellbar ist. Also wie könnten wir das machen? Das eine ist, wir haben gedacht, okay, ihr fahrt auf keinen Fall mit einem Zug. Wir holen euch, wir bringen euch zurück. Ne, dann sagt jetzt jeder, ja, das ist gleich so viel Arbeit für euch wieder, bababa. Ja, aber anders geht es nicht. Das ist schon mal eine Sache, die wir anders machen können. Und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht ist es trotzdem alles viel zu kompliziert und eine Reise geht nicht. Und haben überlegt, vielleicht muss man dann sowas machen. Wir machen vorab ein kleines Gespräch, eine Interviewsituation mit Rosette. Nehmen das als Podcast oder wie auch immer mit in die Schule oder in die Abendveranstaltung. Lassen das da laufen, schalten aber Rosette dann via Telefon oder ne, Zoom finde ich nicht so schön, da gucken die Leute immer so ins Blaue, das finde ich ist so komisch. Muss man sich überlegen, dass sie dann auch nochmal befragt werden kann. Also wenn das jetzt alles nicht gehen sollte mit dem Authentischen, so authentisch wie möglich. Und ich möchte eigentlich schon, dass die Schüler und Schülerinnen da nochmal einen direkten Kontakt hätten. Und da sind wir gerade am Überlegen und haben auch gedacht, vielleicht könnt ihr uns dabei auch nochmal helfen.
Klar, da können wir auf jeden Fall gerne schauen, ob wir da zusammen auch das in Kooperation machen können. Genau. Dann sagt ihr einfach nochmal Bescheid und dann würden wir das zusammen auf die Beine stellen können. In jedem Fall, wenn das dadurch möglich ist, dass dieses Gespräch in irgendeiner Form wirklich in echt und in Farbe, sag ich mal, stattfinden kann. Sehr gerne. Ja. Vielleicht frage ich dich einfach eine letzte Frage. Wenn du jetzt nochmal so überlegst, du hast, es gibt ja einerseits diese Fakten, dieses vielleicht auch wissenschaftliche oder dieser etwas nüchternere Zugang zu den, wie viele Menschen wurden aus welchen Orten in ganz Europa unter welchen Kategorien zusammengefasst und dann da auf grausame Art und Weise ermordet durch das NS-Regime. Und andererseits gibt es eben diese künstlerische Auseinandersetzung, eben die halt mit den einzelnen Räumen stattfindet. Was ist das, so sagen willst, was würdest du denjenigen mitgeben, die du vielleicht nicht persönlich triffst im Rahmen dieser Ausstellung, die diese Ausstellung besuchen, die Menschen, die dorthin kommen, wenn du jetzt nicht dabei sein kannst?
Also ich finde es schon wichtig, sich diese Fakten anzuschauen und sich denen auch zu stellen, weil das ist die Realität. Und die ist einfach total hart und in gewisser Weise ja auch für so einen einzelnen Menschen nicht unbedingt fassbar oder begreifbar. So. Aber man muss sich dem stellen, weil das ist unsere Geschichte, das ist passiert. Und man muss das auch machen, weil so viele Leute ermordet worden sind. Und das hat dann auch was mit Respekt und Verantwortung zu tun, zu sagen, das mute ich mir zu. Natürlich muss man so eine Ausstellung nicht von A bis Z durchlesen. Ne? Man kann sich da so ein bisschen quer durchgucken und gucken, was nimmt man da mit. Man kann ja auch den Katalog mit nach Hause nehmen. Was ich hoffe, ist, durch diese Kombination mit meiner Installation macht es vielleicht manches leichter, weil man Geschichten mitkriegt, wie von Jules oder auch von Jettje. Das ist eine Geschichte aus dem Leben und dem Überleben und dem Leben mit dem Lager, was ja möglich war. Und wenn man jetzt auf Frieda Hecht schaut oder auf die Schiffs, die in Poniatowa ermordet worden sind, das ist ja total hart, wenn man sich dem stellt und guckt. Und dann denke ich aber, vielleicht ist es leichter, mit dem Mord umzugehen, wenn man noch sieht, Frieda Hecht ist aber eine sehr eigenständige Person gewesen. Also sie wird zugänglicher. Das macht es auch wieder schwerer, weil es trauriger wird. Aber ich glaube, für den Menschen ist das besser, dann Dinge zu fassen und zu spüren. Und dann möchte ich immer, wenn ich so Sachen installiere, ich möchte immer eine Atmosphäre kreieren, die etwas Leichtes hat. Das bedeutet nicht, dass ich denke, das ist eine leichte Geschichte, ganz und gar nicht. Also ich bin da auch immer noch sprachlos und ich bin auch immer noch traurig und erschüttert und wütend und diese ganze Palette, die habe ich auch. Aber Ich glaube oder bin davon überzeugt, dass wenn eine Situation offen ist und leicht ist, dann ist es viel einfacher, sich auch schweren Dingen anzunähern und viel einfacher auch darin dann Lösungen zu finden. Was will ich damit machen? Als wenn man das so aufgestülpt kriegt und das ist nur Zahlenwerk und nur schwer und nur tot. Und
ich meine, das zeigt sich deutlich in der Ausstellung, was wir bisher erlebt haben und auch vom Kuratorium Zellentrakt erzählt bekommen haben, ist, dass Leute, die in diese Ausstellung gehen und Raffaelas Installationen anschauen, dass die viel mehr zum Dialog bereit sind oder Fragen haben, als diejenigen, die nur die Tafeln zur Aktion Reinhardt lesen, weil die Fakten einfach zu erschlagen und zu viel sind. Ja, und die Installationen, die öffnen diese Dialogbereitschaft oder dieses Nachfragen.
Mhm. Naja, und ich hatte immer das Gefühl, ne, also wir haben irgendwie das Privileg, dass wir einfach auch so viele überlebende Zeitzeugen kennenlernen durften. Und dann denke ich immer, aus diesen Geschichten und aus den Sachen, die wir so, an denen wir teilhatten, da möchte ich gerne auch andere teilhaben lassen. Mhm. Das will ich nicht so, das ist nicht nur meins, das möchte ich auch wieder so verbreiten. Und dann denke ich also auch Jules und Staschek oder Rosette, die haben ja auch eine Offenheit zu uns, weil sie uns aber auch wieder so als Vermittler begreifen, die, also natürlich auch als Freund und Freundin, aber auch in so einer anderen Funktion. Ne? Und Jules hat zum Beispiel ganz klar gesagt, dass wir diesen Text S4-Einzug nach Sobibor, den vererbt er uns sozusagen und wir sollen da gefälligst was mitmachen. Wo ich gedacht habe, oh Gott. Aber ja, muss man sich überlegen, was macht man dann? Mhm.
Tja, jetzt ist er in der Ausstellung und jetzt können Menschen das lesen und später drüber nachdenken. Mhm. Wie lange läuft die Ausstellung in Herford noch? Ihr habt die ja verlängert.
Ich glaube bis zum 22. November, also fast Ende November.
Das heißt, die Leute im Kreis Herford und Umgebung haben die Möglichkeit, nochmal gucken zu kommen, jetzt wo das die letzten 3 Monate nicht möglich war und können vielleicht aus 2020 rausgehen und sagen, ich habe diese Ausstellung noch gesehen.
Das ist möglich. Und dann muss man auch immer sehen, wir verwalten ja diese Ausstellung Aktion Reinhardt. Erstellt ist sie ja inhaltlich von der Gedenkstätte Majdanek. Mhm. Und wir sind jederzeit bereit, die auch woanders hinzuleihen. Also das kann ganz ohne Geld funktionieren, weil das kommt immer darauf an. Denn wir haben die schon im Jugendzentrum sonst wohin gegeben. Aber die kann man ganz einfach ausleihen über uns.
Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir können euch auch gerne weitervermitteln.
Zum Beispiel. Oder
auch mal bekannt geben, dass diese Ausstellung auch danach noch woanders gern zu sehen kann. Auch über Ostwestfalen hinaus und an anderer Stelle.
Genau.
Und schon sind wir am Ende des Podcasts angelangt, dem ersten der Fachstelle in der Welthoffen im Kreis Herford.
Zum Schluss bleibt zu sagen, wir möchten uns bei allen bedanken, die bei der Erstellung dieses Podcasts mitgewirkt haben. Das waren zu einem Janine Tappe, Erda Likinci, Ichasso Garcia, Bernd Rammler, Christoph Laue, Michael Gürke, Raffaela Kuhler und Fritz Bornemeyer. Unser Dank gilt aber auch allen, die tagtäglich aktiv sind gegen Rassismus und Rechtsextremismus im Kreis Herford.
Corona betrifft uns alle, Rassismus betrifft uns alle. Darum ist es wichtig, dass auch das Engagement gegen Rassismus hier im Kreis Herford weitergeht. Und wir appellieren an euch, kommt zu uns mit euren Ideen. Wir unterstützen euch bei der Umsetzung von Veranstaltungen oder wenn ihr Fragen habt zu inhaltlichen Themen oder auch Ideen zu Workshops oder wenn es um die Betroffenheit von Rassismus geht oder es Vorfälle gibt, können wir euch mit den zuständigen Stellen zusammenbringen. Wenn ihr Nachfragen habt zu den einzelnen Projekten, die wir vorgestellt haben, schreibt an post@gegenrechts.info. Wir helfen euch gerne weiter.
Uns jedenfalls hat die Reise mit dem Aufnahmegerät eine Menge Spaß gemacht. Schreibt uns gerne Feedback zu dem Podcast, auch wenn ihr Themen oder Ideenwünsche für die Zukunft habt. unter post@gegenrechts.info.
Instagram ist natürlich auch immer eine Adresse. Wir sind da unter gegenrechts_imkreisherford zu finden. Viele Veranstaltungen in den Aktionswochen gegen Rassismus konnten nicht stattfinden. Einige davon wurden in die interkulturellen Wochen des Kreises Herford im September 2020 verschoben. Schaut dabei auch in unseren Online-Veranstaltungskalender auf www.gegenrechts.info. Da bleibt uns am Ende nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.